Ich glaube sowieso, alles ist Perspektive, ehrlich gesagt. Und deswegen glaube ich, sind Träume halt auch so ein wichtiger Motor. Aber ich finde, wenn sich ein Traum mal nicht so schnell oder so erfüllt, wie man sich das am allerliebsten ausgemalt hätte, dann muss man trotzdem cool bleiben und sich freuen über die Träume, die sich schon erfüllt haben.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Sportwagen begann und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätjen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente.
Es gibt Schauspielerinnen, die spielen Rollen. Und dann gibt es die, die mit ihrer Präsenz Geschichten lebendig machen, ohne Lautstärke, aber mit ganz viel Tiefe. Alexandra Maria Lara kam als Kind mit ihren Eltern aus Rumänien nach Deutschland. Ein Neuanfang in einem fremden Land mit einer neuen Sprache. Doch das Erzählen, das Spielen, das Geschichtenfühlen war ihr Zuhause. Vielleicht geerbt von ihrem Vater, dem Schauspieler, vielleicht einfach in ihr drin. Früh vor der Kamera, mit der Untergang international gefeiert von Francis Ford Coppola, für ein US-Filmprojekt ausgewählt und trotzdem mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Und dann ist da noch der Mensch hinter der Leinwand. Sensibel, klar, engagiert. Sie setzt sich für deutsche Filmkunst ein, für mehr Tiefgang, für mehr Haltung. Und ich freue mich sehr auf eine unfassbar tolle Frau, auf die Träume, die sie sich erfüllt hat und an welchen sie gerade arbeitet. Willkommen bei Dreamers on Air, liebe Alexandra.
Lieber Steven, das ist so schön. Also wirklich, das ist doch auch schon ein Traum, der in Erfüllung geht. Gleich am heutigen Morgen. Vielen Dank für dieses tolle Intro. Danke.
Ja, du bist einfach, du weißt, ich bewundere dich. Ich bin ein riesengroßer Fan deiner Kunst. Aber vor allen Dingen habe ich das Vergnügen gehabt, dich schon häufiger für intensivere Länge Gespräche zu treffen. Und ich bin begeistert. Also du bist einfach rundum großartig. Und ich würde gerne zum Start unseres schönen Podcasts eine Runde Dream or Drive spielen. Das heißt, ich gebe dir mal zwei Optionen und du entscheidest dich so schnell wie es geht für eine und sagst mir dann vielleicht noch kurz warum. Ja?
Ja.
Ready?
Ja.
Gut. Herz oder Kopfmensch?
Herz.
Warum?
Herz, weil mein Herz auch immer vom Kopf geleitet ist. Da kann ich mich immer drauf verlassen.
Oh. Drehbeginn um 5 Uhr morgens oder Nachtdreh bis 5 Uhr morgens?
Um 5 Uhr morgens würde ich gerne starten immer. Ich bin ein absoluter Frühmorgenmensch.
Also weil du so wie ich mittlerweile im hohen Alter senile Bettflucht hast oder weil du einfach grundsätzlich gerne früh aufstehst?
Leider hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe senile Bettflucht und also deswegen um 5 Uhr morgens kann man mich schon ready to go zu Hause abholen sozusagen, ja.
Aber das Schöne ist ja, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ein Frühmorgensaufsteher, weil ich das liebe, weil die Ruhe morgens ist genial und dann startest du, was, dann trinke ich einen Kaffee, dann, ich räume immer, das ist meine Routine, ich räume immer den Geschirrspüler aus und räume ihn wieder ein. Und dann bin ich ready to go.
Sehr gut. Da sind wir uns einfach auch wieder wahnsinnig ähnlich. Ich liebe auch diesen Morgen, wenn alles noch ruhig ist und man hat Zeit, seine eigenen Gedanken zu sortieren und ist unbeobachtet. Herrlich, herrlich.
Drehbuch auswendig lernen oder sich reinfühlen und treiben lassen?
Ich würde sagen, es ist schwer mit entweder oder. Ich würde sagen, erst das eine, dann das andere. Erst auswendig lernen und sich dann alles wieder vergessen und sich treiben lassen. Geht das?
Ja, natürlich geht das. Aber das heißt, du liest dir deine, sag ich mal, Dialoge durch, versuchst die zu verinnerlichen und dann interpretierst du das Ganze in dem Moment neu?
Ja. Ich glaube, dass eine gute Vorbereitung wirklich wichtig ist. Ich finde das ganz kurios und ich habe natürlich auch schon in diesen 100 Jahren die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn man zum Beispiel denkt, so, ach, heute habe ich gar nicht so viel Text, heute das mache ich mit links irgendwie. Also das hat sich immer schon gerecht in meiner Erfahrung sozusagen, weil plötzlich etwas, was einem so ganz einfach erschien, doch auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und doch eine gewisse Vorbereitung braucht. Deswegen bin ich ein totaler Fan. Also ich habe jetzt im letzten Jahr einen Film gedreht, vielleicht sprechen wir über den später noch. Da der war so textlastig, da haben wir zu Hause angefangen, 1,5 Monate vor Drehbeginn diese Texte auswendig zu lernen. Einfach, um dann genau diese Freiheit zu haben vor Ort beim Drehen, dass das so sitzt, dass du dir über sowas keine Gedanken machen musst, dass du nicht beim Spielen denkst, oh, jetzt die nächsten 2 Sätze weiß ich noch, aber wie geht's eigentlich danach weiter, sondern dass es dir eben dann alle Freiheiten gibt, dich wirklich fallen zu lassen. Also ich glaube immer, das eine ist das Fundament des anderen sozusagen.
Wenn du von Film sprichst, große Leinwand oder Kammerspiel im Theater?
Große Leinwand. Weil Kino meine große Liebe ist, natürlich.
Auch meine. Menschen beobachten oder lieber selbst erzählen?
Mag ich beides sehr gerne. Aber vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, doch eher Menschen beobachten. Weil das natürlich eine riesen Inspirationsquelle für mich ist, immer. Also aus der Beobachtung kommt alles, was ich, glaube ich, kann und was ich auch beim Spielen mache, kommt aus dieser Beobachtung anderer heraus.
Kino ganz vorne oder heimlich hinten in Reihe 25?
Lieber heimlich in Reihe 25, ehrlich gesagt.
Ja?
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht genau, weil ganz vorne kriege ich immer Nackenprobleme, ehrlich gesagt. Dann lieber Reihe 25.
Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe früher mal Mitte gesessen. Mittlerweile setze ich mich immer an den Rand, weil ich immer zwischendurch auf Toilette muss. Also jetzt schon wieder das Thema mit Toilette, aber weißt du, wenn so ein Film 2,5 Stunden dauert,
ja,
oder The Brutalist 3,5 ja. Stunden, das schaffe ich nicht.
Das verstehe ich total. Da will man ja auch niemanden stören. Ich verstehe das. Ich finde am Rand sitzen auch immer gut.
Man am weiß Rand ja ganz nie. Vorne. Man weiß nie, was passiert.
Am Rand, du sitzt ganz vorne, ja?
Also ich finde ganz vorne auch spannend, aber das geht mir genauso wie dir. Also wenn du links vorne in der ersten Reihe sitzt, weißt du ja meist nicht, was rechts passiert auf der großen Leinwand. Das heißt, ich sehe nur die Hälfte des Films. Das ist auch mal ein bisschen doof.
Ja.
Dreh mit Daniel Brühl oder Dinner mit Niki Lauda?
Daniel und ich haben Rush zusammen gedreht. Es war einfach eine unvergessliche Filmerfahrung und Daniel und ich hatten einfach eine wahnsinnig gute Zeit zusammen, ja.
Ja, vor allen Dingen, das war ja auch für Daniel noch zusätzlich der noch größere Durchbruch international.
Ja.
Ne? Also er war ja damals auch für den Golden Globe nominiert, soweit ich das noch erinnere,
ja,
für die Rolle. Hast du denn als Frau von Niki Lauda, der gespielt wird von Daniel Brühl, auch Niki Lauda selbst mal getroffen?
Ja. Und es war ein unvergesslicher Moment, weil ich kam aus der Maske und Marlene Lauda hatte so einen ganz besonderen Look. Die hat ihre Haare immer so zur Hochsteckfrisur getragen, aber in so einer Art größerem Kranz oder ich weiß nicht genau, wie man das besser beschreiben kann. Eine wahnsinnig attraktive Frau. Und aber eben immer mit diesem Hairstyle irgendwie auch und ich kam eben aus der Maske in Kostüm und die Haare waren so wie bei ihr und er kam, der stand bestimmt 20 Meter weiter weg, aber er kam in meine Richtung gelaufen und als ich rauskam und er mich gesehen hat, hat er beide Arme so hochgehoben und hat gesagt, Marlene, und das war mein Einstand in diese Rolle sozusagen und schöner war es ja kaum möglich. Also ich habe ein ganz schönes Foto von Niki und mir in der Maske und hinter uns ist ein Foto von ihm und der echten Marlene zu sehen und das ist wirklich, also es war ganz toll. Auch ihm zu begegnen war ganz toll, weil er natürlich so ein cooler Typ, sehr direkt, nimmt kein Blatt vor den Mund, hat immer genau das ausgesprochen, was er gedacht hat, glaube ich, und war einfach klug und lustig. Sehr gut, guter Typ. Ja.
Fand ich auch. Also alle Interviews, die man mit ihm gesehen hat, er war immer sehr klar. Das ja. mag ich total. Ne? Also
und dadurch war es irgendwie nie langweilig, ne, wenn er was gesagt hat. Irgendwie ja. war man immer so wach und dabei.
Ja. Wie ist das denn bei dir mit Autofahren? Bist du jemand, der passiv fährt oder bist du da jemand, der auch gerne mal aufs Gaspedal drückt, wenn es geht?
Also
Autos, ja?
Ja. So im normalen Straßenverkehr bin ich auch, wirklich langweiligerweise würde ich einfach sagen, ich bin eine ganz schlichte, normale Autofahrerin. Ich mag es weder zu langsam, dann werde ich ungeduldig, noch zu schnell, weil ich immer denke, es ist wichtig, dass die Leute Acht geben aufeinander, vor allen Dingen im Verkehr. Und du weißt ja, im Verkehr passiert ja immer so allerlei. Ja, die Leute sind, mal sind sie so drauf, mal so, mal sagen sie Danke, mal lässt du drei Autos den Vortritt und niemand sagt Danke. Dann besteht ja bei mir schon die Gefahr, dass meine Stimmung kippt sozusagen. Oder Hitze. Ja, wenn es draußen heiß wird in Berlin, vor allen Dingen. Das kannst du richtig, da verändert sich die Gesamtstimmung im Verkehr. Aber was ich natürlich liebe, ist, wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren oder, weiß ich nicht, wenn wir an die Ostsee fahren oder so, dann die Fenster aufmachen und der Wind und alles, dann kann Fahren auch so eine total schöne Erfahrung sein. Und meine andere Autofahrerfahrung ist natürlich die als Schauspielerin. Da durfte ich ja in meinem Leben schon auch einige verrückte oder sehr schnelle Autos fahren und durfte auch coole Stunts machen. Jetzt nicht so cool wie einer unserer Lieblingsschauspieler, Tom Cruise, Steve natürlich nicht, aber doch ganz coole Stunts für meine Verhältnisse. So. Also
eigentlich, aber das ist eigentlich das Schöne, dass du in so eine Rolle reinschlüpfen kannst als Schauspielerin, ne? Dass du im Straßenverkehr natürlich regelkonform fährst, aber dann durchdrehen darfst als Schauspielerin.
Ja, genau, ist so eigentlich wirklich der Traum, ja.
Bringt mich direkt zur nächsten Frage. Im Porsche, gemütlich im 911er Cabrio mit Sam durch Leeds fahren oder voll elektrisch mit dem Macan durch den Stadtverkehr in Berlin?
Ich möchte gerne bitte ganz klassisch mit Sam durch Leeds fahren, wenn ich darf. Auch wenn, ja, ist natürlich beides cool, aber ich nehme trotzdem bitte den Porsche in Leeds mit Sam an meiner Seite. Das gefällt mir gut.
Und dann schön cruisen, wie du vorhin gesagt hast, Musik laut.
Ja, genau.
Und dann den Ellbogen
Cabrio,
so lässig.
Ja, ist doch herrlich. Ja, ich meine, Cabrio ist natürlich, bin ich tatsächlich schon länger jetzt nicht gefahren, aber ist natürlich immer eine echte Erfahrung, ja.
Oscar-Nacht in L.A. oder Tatort am Sonntag zu Hause?
Oscar-Nacht in L.A. Wenn du mir schon diese zwei Dinge im Angebot so hinlegst, sozusagen, nehme ich auf jeden Fall. Du bist doch auch immer bei der Oscar-Nacht in L.A., oder?
Ja, das ist großartig.
Ja, eben. Ist, dann können wir doch da zusammen, da könnten man doch dann zusammen stehen und vielleicht danach noch irgendwo in irgendeinem coolen Diner irgendwie einen Burger essen oder so. Das fände ich gut.
Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, finde ich gut.
Dann ruft ihr mich an, wenn ihr nach L.A. kommt. Und die letzte Frage. Okay. Träumerin oder stille Strategin?
Ich finde Träumen ganz, ganz wichtig. Also ich werde auch ganz viel geleitet von dem, wovon ich träume und was ich mir wünsche. Aber ich bin so jemand, der sich gerne auch dann auf alle Möglichkeiten einstellt. Ich stelle mich auch darauf ein, was passiert, wenn so ein Traum nicht in Erfüllung geht, damit ich dann nicht zu enttäuscht bin.
Oh, aber das ist ja eigentlich ganz spannend. Also bist du dann leicht frustriert oder änderst du dann einfach die Perspektive des Traums?
Ich würde sagen, ich ändere eher die Perspektive des Traums. Ich glaube sowieso, alles ist Perspektive, ehrlich gesagt. Und deswegen glaube ich, sind Träume halt auch so ein wichtiger Motor. Aber ich finde, wenn sich ein Traum mal nicht so schnell oder so erfüllt, wie man sich das am allerliebsten ausgemalt hätte, dann muss man trotzdem cool bleiben und sich freuen über die Träume, die sich schon erfüllt haben. So, also ich finde, es ist ganz viel eine Frage der Perspektive. Ja.
Erinnerst du dich denn an den ersten großen Traum in deiner Kindheit, was das war?
Ja, ich glaube, mein erster wirklich großer Traum war, erwachsen sein zu wollen.
Warum?
Weil ich irgendwie dachte, also ich bin auch nur so halb gerne zur Schule gegangen. Ich war ja hier in Berlin auf dem französischen Gymnasium und das war einfach auch rückblickend eine wahnsinnig lange Zeit. Ich war da einfach von der 5. Klasse, die Franzosen hatten damals nur 12 Schuljahre. Damals waren die deutschen Gymnasien alle noch 13 Schuljahre bis zum Abitur. Wir hatten nur 12, aber ich fand von der 5. Klasse bis zur 12. Klasse in ein und derselben Schule irgendwie einfach eine sehr lange Zeit. Und ich weiß, dass ich ungeduldig mit 11, 12 dachte, ach, das wird bestimmt alles so cool, wenn ich mal erwachsen bin und frei bin. Ich glaube, für mich war auch dieses irgendwann nicht mehr zur Schule gehen müssen an so ein Freiheitsgefühl gekoppelt. Also auf jeden Fall habe ich gedacht, alles ist cooler, wenn man größer ist oder älter. Vielleicht habe ich jetzt nicht unbedingt Erwachsener gedacht, aber ja, es so.
Also zumindest perspektivisch hast du dir das Ende der Schulzeit herbeigesehen.
Ja.
Apropos Freiheit, wenn man jetzt mal euer Zuhause anguckt, ne? Dein Vater war ein sehr bekannter Schauspieler in Rumänien. War denn euer Familienleben eher freiheitlich geprägt, weil du als Schauspielerin, auch Sam als Schauspieler, ihr wisst ja, ihr seid dann zeitweise 2-3 Monate unterwegs, ihr dreht woanders, ihr seid gar nicht kontinuierlich zu Hause. War euer Zuhause ein kreativer Ort oder war dadurch, dass dein Vater so viel auch unterwegs war, das Familienleben eher, also das klingt jetzt vielleicht negativer als ich meine, eher so ein bisschen spießig, eher klarer strukturiert?
Ich würde sagen, es war eine gute Mischung irgendwie. Bei meinem Vater war es ja so, der hat ja immer in Berlin gearbeitet trotzdem. Der hatte ja dann, nachdem er selber als Schauspieler auf der großen Bühne stand und Vizeintendant vom Nationaltheater in Bukarest war, als wir dann nach Berlin gekommen sind und meine Eltern quasi auch nochmal sich eine neue Existenz aufgebaut haben, ist er ja dann zum ersten Mal quasi als Regisseur tätig geworden, hat dann seine eigene Schauspielschule gegründet, hat diverse Theatergruppen in Berlin geleitet, auch eine, unter anderem zum Beispiel eine wunderbare Amateur-Theatergruppe, die wirklich voller Genies war. Also das weiß ich zum Beispiel noch als Kind. Das war zwar Amateur-Theater, aber die waren alle so wahnsinnig begabt. Und mit denen hat mein Vater wunderbare Inszenierungen von Molière und von Tschechow und von Goldoni und was weiß ich nicht, wem alles gemacht. Und das ist so eine kreative Welt gewesen, in der ich auch total zu Hause war, weil mein Vater mich manchmal auch mit in seinen Unterricht genommen hat und ich dann einfach gesehen habe, was die da für coole Sachen machen irgendwie. Und da schon dachte irgendwie, also das ist ja wohl das Allercoolste, was es gibt, ja. Sich so überlegen, was für Kostüme man anziehen kann und in so einem Raum, in dem eigentlich nichts ist, einen Stuhl hinstellen, einen Tisch hinstellen und dann eine Situation nachspielen. Also es hat mich so fasziniert, diese Arbeit zu beobachten zwischen meinem Vater und seinen Studenten irgendwie. Also das war so ein kreativer Input, den ich immer hatte. Und gleichzeitig gab es bei uns zu Hause jetzt auch, also es gab keine wilden Künstlerpartys bei uns zu Hause oder so. Da waren wir dann auch wiederum so eine ganz recht aufgeräumte kleine Familie, meine Mama, mein Papa und ich. Ja.
Aber das ist eigentlich total schön. Weißt du, bei Porsche geht's ja darum, driven by dreams ist ja der Slogan. Wann hast du denn gemerkt, jetzt auch nochmal zu dem, was du gerade erzählt hast, du hast es bewundert, was da alles um dich rum passiert ist. Du hast es aufgesaugt, was die Leute da auch in den Schauspielschulen deines Vaters oder im Unterricht geleistet haben. Wann hast du denn gemerkt, ich will nicht nur zuschauen, sondern ich will das selbst mal machen. Ich will das selbst erzählen.
Ich glaube, also ich war 9 Jahre alt, als ich das erste Mal vor eine Kamera durfte. Das war für einen Abschlussfilm einer Studentin hier aus Berlin, Eva Schwarzhofer. Und die kam zu uns nach Hause, um meinen Vater zu treffen für die Rolle des Großvaters und sah mich im Hof spielen und fragte meinen Vater, wer dieses dünne blonde Mädchen ist. Und es war eben ich. Und dann sind mein Vater und ich zusammen zum Casting gegangen und mein Vater war zu jung für die Rolle dieses Großvaters. Und ich habe dann aber diese Rolle bekommen und es war meine erste Rolle, die ich gedreht habe. Es war das erste Mal, dass ich 10 Tage waren es, glaube ich, mit einem Filmteam in Berlin zusammengearbeitet habe. Und da war eigentlich klar, also ich habe so, obwohl ich erst 9 Jahre alt war, glaube ich, ich habe so präzise Erinnerungen an diesen Dreh, an die Anweisungen, die ich von Eva bekommen habe und daran, wie sehr ich das gespielt habe, auch von einem Take zum anderen wieder was anderes auszuprobieren oder was anders zu spielen. Und ich glaube schon, dass von der Sekunde an dieser Traum in mir lebendig war. Ja, nicht wissend, ob der sich jemals erfüllen würde oder ob es für mich weitergehen würde oder überhaupt einfach gar nicht einschätzen können, was das konkret zu bedeuten hat. Aber doch, ich glaube, das war schon klar, dass das dann ein Traum ist, irgendwann mal Schauspielerin zu sein. Ja.
Ist es denn dann vielleicht, mit 16 hast du dann ja eine Hauptrolle gespielt in einer Serie namens Mensch Pia. Mhm. Was war das dann sozusagen vielleicht als Teenager? Die Realisierung, dass der Traum jetzt Wirklichkeit geworden ist? Also hat das dann irgendwann eingesetzt? Weil du davon, mit 9 Jahren weiß man ja, also
gar nichts,
nicht
ja.
So richtig, nee, nicht so richtig,
naja, in welche also,
Richtung.
Ja. Ja.
Also war das sozusagen der Punkt, an dem du gemerkt hast, ey, das ist es jetzt? Also mein Traum ist jetzt das, was ich immer gerne machen wollte, ist jetzt Realität geworden oder ist das so stetig angewachsen? Kam das eher leise um die Ecke?
Ja, ich glaube, es ist stetig angewachsen, weil auch Mensch Pia war, lustigerweise werde ich morgen meine Regisseurin von Mensch Pia nach vielen Jahren wieder treffen. Das war eben auch eine Zeit, die so wichtig für mich war. Es war die Weiterführung oder die Bestätigung, dass es ein Traum ist. Und trotzdem war ich mir auch nach Mensch Pia noch sehr unsicher, ob das jetzt nicht eine einmalige Sache nach dieser ersten Filmerfahrung gewesen sein könnte. Ja, und da ich ja da noch zur Schule gegangen bin und die Reaktionen auch auf mein Wirken in dieser Serie sehr gemischt waren, also es war jetzt nicht so, dass ich nur Leute um mich rum hatte, die alle begeistert waren, sondern ich hatte natürlich auch Mitschüler um mich rum, die das irgendwie alles ganz komisch fanden, dass jemand, den man so vom Pausenhof kennt, jetzt in so einer komischen Serie zu sehen ist. Und insgesamt war das natürlich auch ein Alter. Ich weiß nicht, wie es dir mit 16 ging, Steven, aber also ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist und wie ich mich selber, fand mich selber, glaube ich, auch irgendwie nicht so richtig gut. Und trotzdem war diese Zeit am Drehort, das waren, glaube ich, 110 Drehtage, die ich da hatte. Das war deswegen ein Traum, weil ich mit unterschiedlichsten, es war eben nicht die Schule, es waren eben junge Leute, ältere Leute am Set, dieses coole Team. Wir haben so eine gute Zeit zusammen gehabt. Ich wollte natürlich nach dieser Dreherfahrung nicht wieder zurück zur Schule, aber ich musste. Ja.
Das, was ich an dir so schätze, ist, dass du so eine Klarheit hast, wenn du auf deine Karriereschritte und vor allen Dingen auf deine Vergangenheit zurückblickst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, was du gerade gesagt hast, das ist ja vor allen Dingen als Schauspielerin auch extrem schwierig, dass du es gerne machen möchtest, aber auch nie unbedingt die Kontrolle darüber hast, was sind die nächsten Schritte, welche Rolle darfst du bekleiden. Die Castings zehren ja auch, glaube ich, immer an dem Selbstbewusstsein, dass man vielleicht präsentieren muss. Was hat dich denn, sag ich mal, in deiner Karriere die ganze Zeit getragen und was hat dich angetrieben? Was war sozusagen das innere Feuer, was dann vielleicht auch die Durststrecken mal überlebt hat?
Ah, du bist einfach auch so ein guter Beobachter, weil ich glaube, weil du es eben so, haben wir ja vorhin beide gesagt, dass wir Film so lieben, und du bist einfach so ein guter Beobachter. Das ist eine gute Frage und keine, die so einfach zu beantworten ist. Also ich würde sagen, es ist ganz einfach. Das, was mich immer getragen hat, ist wirklich die simple Liebe zum Spiel. Das heißt, das liebe ich einfach. Ich liebe es, zu Hause zu sitzen, einen Text auswendig zu lernen und ich liebe es, irgendwo dann hinzugehen und irgendwas damit zu machen. Ja, ich liebe es, ein Kostüm anzuziehen. Ich liebe es, in der Maske zu sitzen. Ich liebe es, wenn man mir eine Perücke aufsetzt und ich sehe plötzlich ganz anders aus. Vor allen Dingen eigentlich würde ich sagen, am allermeisten liebe ich die Interaktion mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich bin einfach so ein richtiges Setkind. Da bin ich zu Hause und jetzt nach 30 Jahren, da kenne ich mich aus, ja. So, das ist natürlich auch immer so ein ganz schönes Gefühl. Es gehört zum Schauspielerleben dazu, dass du auch Zeiten hast, die nicht so laufen. Und du hast absolut recht. Wenn ich zu einem Casting gehe und ich wünsche mir die Rolle, wie alle anderen auch, und dann geht sie an jemand anderen, dann ist das natürlich immer auch ein Stich. Komischerweise, es ist so ein bisschen wie beim Boxen oder so. Ja, ich glaube, das ist sowas, damit bin ich groß geworden. Ich kenne das von klein auf. Kenne ich leider auch das Gefühl, wie es ist, wenn sie sich dann melden und sagen, das war ganz toll, aber wir nehmen trotzdem Alexandras Kollegin sowieso, ja. Es war mir immer wichtig, da einen großzügigen, coolen Blick drauf zu haben, weil ich natürlich immer denke, ich bin ja nicht die Einzige, die Träume hat. Ja, da sind ja noch ein paar andere da draußen, ja. Und da sind natürlich auch noch andere, die ich auch gerne beim Spielen sehe. Und deswegen ist das immer so eine Gratwanderung, die man da für sich hinbekommen muss. Und ich finde, ich habe die immer gut hinbekommen. Und ich glaube, dass der Grund, warum ich das gut hinbekommen habe, tatsächlich auch mit dem zu tun hat, was ich von zu Hause aus gelernt habe, von meinen Eltern, ja, und auch von dieser Geschichte meiner Eltern, auch von dieser Fluchtgeschichte. Weißt du, am Ende des Tages haben meine Eltern ja alles aufgegeben. Die haben in einem wunderschönen Haus in Bukarest gelebt. Mein Vater war ein wahnsinnig beliebter Schauspieler und hatte so ein unglaubliches Standing in diesem Nationaltheater. Meine Mutter hat an der Universität unterrichtet. Und dann haben die all das aufgegeben, weil sie eben sowas ganz, wie soll ich sagen, sowas Elementares nicht hatten, nämlich das Gefühl, sich frei äußern zu dürfen und frei bewegen zu können. Und diese Geschichte, die hat mich natürlich total geprägt. Das heißt, ich erwarte auch, ich habe einen hohen Anspruch an mich selber, dass ich cool bleibe, auch wenn die Dinge beruflich nicht so laufen, wie sie sollen. Aber ich werde mich trotzdem nie vom Spielen abbringen lassen. Also ob man mich jetzt besetzt oder nicht, ich würde mir, glaube ich, immer irgendwas einfallen lassen, dass ich trotzdem spielen kann.
Aber würdest du sagen, dass ich, du hast es eben gerade angesprochen, in den 30 Jahren, die du in diesem Business arbeitest, dein Blick und dein innerer Motor auch verändert hat? Oder bist du immer noch, sag ich mal, die Alexandra Maria Lara, die mit der Neugierde in diesen Job rein gerutscht ist? Oder hast du da vielleicht auch einen größeren Pragmatismus entwickelt in irgendeiner Art und Weise?
Ja, doch. Ich weiß noch, wie sie am Anfang immer alle, also ich glaube, ich bin auf jeden Fall noch genau dieselbe. Das ist, glaube ich, dieselbe plus das, was die Erfahrung und die Zeit natürlicherweise mit mir gemacht haben. Also im Kern sehe ich die Dinge genauso, wie ich sie immer schon gesehen habe. Und darüber bin ich auch, also damit bin ich gut und glücklich, weil ich das gut finde, wie ich auf die Dinge blicke. Und da ist Sam, der ja auch mein Partner, mein bester Freund, aber auch so ein wunderbarer Kollege ist, da sind wir einander schon auch immer ein gutes Spiegelbild irgendwie, auch in der Überprüfung dessen, ob wir die Dinge richtig betrachten, ja, so. Aber weißt du, früher, als ich jung war, da haben sie dann immer alle gesagt, irgendwie, dann, als der Erfolg kam sozusagen, kamen natürlich auch Momente, die nicht so schön waren. Darauf kann man natürlich niemanden vorbereiten, aber so war es dann halt auch. Natürlich freut sich nicht jeder mit einem und natürlich gibt's dann da auch natürlich habe ich auch eine Bösartigkeit in Momenten, oder Bösartigkeit ist vielleicht zu viel, aber ich habe natürlich auch, bin auch Leuten begegnet, die mich sehr deutlich haben spüren lassen, dass das überhaupt nicht cool ist, was ich da mache oder sowas, mich dann natürlich damals als junges Mädchen und dann junge Frau total verunsichert hat. Heute bin ich nicht mehr ganz, heute bin ich immer noch, kann man mich noch genauso leicht wahrscheinlich treffen und verletzen und trotzdem habe ich heute einen deutlich cooleren Umgang damit. Also das, was sie früher immer gesagt haben, du musst eine dicke Haut haben, habe ich immer gedacht, wie soll ich denn als Schauspielerin bitte eine dicke Haut haben, wenn mein ganzer Beruf darin besteht, durchlässig zu sein und mich auf meine Gefühle, mich mit von meinen Gefühlen treiben lassen zu können. Wie soll mir das gelingen, gleichzeitig mir eine dicke Haut zuzulegen in Momenten, wo ich eine Horrorkritik über mein Schauspiel lese oder so. Ja, das habe ich nie so ganz verstanden. Aber ja, nee, älter werden ist schon cool. Man wird irgendwie, mich haut so schnell jetzt nichts mehr vom Stuhl.
Aber es ist spannend, dass du das erzählst, weil ich glaube, das ist immer dieser Blick von außen, das höre ich ja auch ständig, ja, dann liest das doch nicht oder dann guckst dir doch nicht an, aber man guckt es sich ja an, weil man ja ganz viel von seinem Inneren nach außen gibt, vor allen Dingen als Schauspielerin bist du da ja noch viel, was du gerade so schön gesagt hast, durchlässiger und auch viel intimer mit deinen Emotionen. Du kannst ja nur in Emotionen zulassen, wenn du dich auch verletzlich machst. Mhm. Ne? Und dann bist du natürlich die perfekte Zielscheibe für Leute von außen, die auf dich negativen Einfluss ausüben wollen. Aber bist du, also gibt es eine Lektion, die du für dich gelernt hast, die dich jetzt auch in all den Jahren in dieser Branche und jetzt auch in Zukunft trägt? Also wo du weißt, das bin ich und das gehört zu mir und das lasse ich nicht mehr an mich ran?
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, dass du das ganz, dass es genau so ist. Es kam eben durch die Zeit und durch die Erfahrung. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Das, so ein Satz hätte ich, wäre mir nicht über die Lippen gekommen mit Anfang 20. Und vielleicht ist das auch okay so, weil man da, aber mittlerweile weiß ich, ich hatte mal so die Angst oder das Gefühl, dass Leute vielleicht auf mich gucken und denken, ach, die hat ja nur Glück gehabt, die kann ja eigentlich gar nichts. Das war, glaube ich, immer so die Angst im Kopf oder diese negative Stimme. Jetzt natürlich nach 30 Jahren denke ich, ja gut, aber also niemand hat 30 Jahre lang nur Glück. Also irgendwas mache ich richtig. Und vor allen Dingen habe ich auch gelernt von, ja, eigentlich hauptsächlich würde ich sagen, von meinen Regisseurinnen und von meinen Regisseuren. Ich habe immer wieder gedacht, ich habe ja niemanden gezwungen, mich zu besetzen. Und doch hatte ich das große Glück, mit so wunderbaren Leuten zusammenzuarbeiten, weißt du. Und die haben ja irgendwas in mir gesehen oder mir irgendwas zugetraut, was dazu geführt hat, dass ich immer wieder in meinem Beruf arbeiten konnte, was an sich natürlich ein Riesengeschenk ist, weil es natürlich ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler da draußen gibt, die super sind und trotzdem nicht richtig zum Zug kommen und vor allen Dingen auch auf keine Kontinuität blicken können und deswegen irgendwann auch sich einen anderen Beruf suchen oder so. Und da habe ich einfach riesengroßes Glück gehabt und irgendwie, ja, ich weiß mehr, wer ich bin heute und ich weiß auch, was ich kann. Und deswegen gibt es da eine ganz klare Grenze bei mir, wo ich auch sagen muss, ja gut, okay, das ist jetzt einfach ein Blödmann, der mich einfach blöd findet, oder? Aber das ist dann auch egal. Ja.
Ja, ich glaube aber auch, ich finde das ja ganz wichtig und ich finde, du hast was absolut Treffendes gesagt. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass man sich Glück erarbeiten muss, ne? Und das Glück immer in irgendeiner Art und Weise, du triffst die richtige Person, du kriegst die richtige Rolle, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das sind natürlich so Sachen, die eine große Rolle spielen, aber, und das sah ich aus voller Überzeugung, du bist da, wo du bist, weil du einfach richtig gut bist. Also richtig, richtig gut.
Steven, und das seit, dass du das so zu mir sagst, das ist doch schon, verstehst du, das ist doch so toll, weil ich meine, du hast ja nun wirklich auch, und als jemand, der Film so liebt und ja so viele Filme gesehen hat, so, ist einfach total schön, das von dir zu hören. Vielen Dank.
Gerne. Ja. Also, meine ich, aus vollem Herzen. Kommen wir zu einem weiteren Traum vielleicht. War es ein Traum von dir oder warum war es ein Traum von dir, Präsidentin der Filmakademie zu sein und das 3 Jahre lang?
Also ich hatte davor, mein Papa hat ja auch gerade so auf diesem beruflichen Weg eine Riesenrolle in meinem Leben gespielt, als Vorbild, als Inspiration immer wieder. Und mein Vater ist ja vor 6 Jahren gestorben und ich hatte, als diese Möglichkeit oder diese Gedanken aufkamen, um die Präsidentschaft der Deutschen Filmakademie, da musste ich ganz viel an meinen Vater denken und musste auch ganz viel daran denken, was wir in diesen letzten Jahren, bevor er dann gegangen ist, so was wir da zusammen erlebt haben und vor allen Dingen auch, was ich da von ihm gelernt habe. Und ich hatte auch das Gefühl, da war ich, 2022, war ich da 42, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin total bereit für was Neues, aber ich bin auch bereit, das, was ich bis hierher gelernt habe, zu teilen und vielleicht irgendwo einbringen zu können. Also es war, rückblickend muss ich sagen, finde ich mich selber ganz schön mutig, dass ich das gemacht habe, weil tatsächlich ist es auch nicht so, dass ganz viele das unbedingt machen wollen, sondern der Florian Geilenberger, ein toller Regisseur, und ich, wir standen da jetzt nicht ganz konkurrenzlos, aber auch nicht mit viel Konkurrenz, weil es auch natürlich ein verrücktes Amt ist, ja. Aber ich war genau ready dafür, ich war bereit dafür und ich wollte, wie gesagt, lernen und gleichzeitig auch ein bisschen vielleicht an jüngere Leute weitergeben, was ich weiß und was ich für wichtig erachte. So.
Also war das sozusagen für dich die Möglichkeit, öffentlich etwas zu tun, um deine Liebe zu diesem Genre und auch die Liebe zu deinem Vater nochmal sozusagen zu manifestieren. Also ja. Das klar, ja, das ist schön. Ah, toll.
Absolut, ja, absolut. Ganz schön, ja.
Gibt es für dich beruflich, also du hast ja wirklich ganz, ganz tolle Sachen gemacht und wirst auch noch tolle Sachen machen in Zukunft. Gibt es beruflich für dich noch einen großen Traum? Also gibt es etwas, was du gerne mal machen möchtest, ausprobieren willst?
Ja. Und das merke ich, wird, dass dieses, und das hat vielleicht auch mit dieser Präsidentschaft in der Filmakademie begonnen, dass ich so gemerkt habe, und wie gesagt, auch davor war ich so involviert in das Geschehen in der Schauspielschule meines Vaters, ja. Und ich, mein Vater, bei ihm war es ja auch so, er hat gespielt, aber dann später, als wir nach Deutschland gekommen sind, hat er eben hauptsächlich auch unterrichtet und diese Schule geleitet und hat so sein Wissen geteilt. Und das ist eben was ich gesehen und beobachtet habe und das finde ich großartig. Jetzt habe ich natürlich auch das Gefühl nach 30 Jahren vor der Kamera, dass ich durchaus den Schritt hinter die Kamera wagen sollte, würde, könnte, müsste, einfach weil ich jetzt so vielen tollen und unterschiedlichen Regisseurinnen und Regisseuren bei der Arbeit zugeguckt habe und immer denke, ich wüsste sehr genau, wie ich gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten würde. Und da bin ich jetzt so immer konkreter dabei, einzukreisen sozusagen, was genau ich denn da auch erzählen würde gerne und wie. Und da ist dieser Film, über den wir am Anfang gesprochen haben, der, wo Sam und ich zusammenspielen, den wir letztes Jahr in Brighton gedreht haben, da ist dieser Regisseur Ben Wheatley zum Beispiel für mich eine ganz große Inspiration, weil das jemand ist, der die Art und Weise, wie er diese Filme macht, nämlich mit wenig Kompromissen und genau sie künstlerisch so erzählt, wie er das gerne hätte. Das ist für mich so eine Inspiration gewesen, auch letztes Jahr nochmal. Und das wäre so mein großer Traum. Und mein anderer großer Traum ist natürlich trotzdem immer unbedingt weiterspielen zu dürfen, weiter tolle Sachen machen zu dürfen als Schauspielerin, ja.
Ja, aber das wird ja passieren. Ja. Aber das andere kostet. Aber kostet dich das viel Kraft oder bist du da? Also das finde ich ganz spannend, so wie du es gerade umschrieben hast. Bist du da wieder die 16-jährige Alexandra, wenn du den Schritt hinter die Kamera machst, weil du so ein bisschen mit dir haderst, also weil du es ja beschrieben hast, die letzten 30 Jahre haben dich ja zu einer zu Recht selbstbewussten, klaren Schauspielerin gemacht, was deine Entscheidung angeht. Aber würdest du jetzt beim Schritt hinter die Kamera sagen, ich mache jetzt auf einmal wieder den Schritt, was mein Selbstbewusstsein angeht, zurück?
Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Unsicherheit kommt eher daher, weißt du mal, das ist natürlich auch, du weißt ja, wie es auch ist, ja, in einem Land wie Frankreich zum Beispiel, da ist es ganz normal, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler sowohl an Drehorten zu Hause sind, wie auch auf der Bühne. Hier ist das schon wirklich so, wenn jetzt eine Schauspielerin kommt und hat ein paar tolle Songs geschrieben und singt die oder jemand kommt und schreibt ein Buch oder jemand kommt und führt plötzlich Regie, dann sind die Leute da sehr skeptisch. Auf der anderen Seite ist das auch nichts, was mich davon abhalten würde, meinen Traum weiter zu verfolgen. Das Einzige, was mir wichtig ist, dass ich eine klare Vorstellung davon habe, was ich erzählen möchte. Ich möchte nicht einfach irgendwas erzählen, sonst könnte man ja auch einfach irgendein Theaterstück nehmen oder irgendein Remake machen. Obwohl, ich glaube, Steven, uns würden, wenn wir jetzt über Remakes sprechen würden, würden uns da auch ein paar gute einfallen. Aber ich würde gerne etwas finden und etwas erzählen, was mir wichtig ist und was persönlich ist. Und das war gar nicht so einfach, das zu finden und das einzukreisen. Ich habe lange Zeit gedacht, dass das etwas sein müsste, was mit meiner Heimat, mit Rumänien zu tun hat und vielleicht auch mit unserer Familiengeschichte. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, will ich eigentlich was ganz anderes erzählen. Und da bin ich jetzt gerade ganz aktuell dabei, das in klarere Gedanken und auf Papier zu bringen, damit ich dann irgendwann, ja.
Ja, da freue ich mich ja drauf, wenn das passiert. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, dieses Schubladendenken, und ich werde da relativ klar, jetzt ist so ein Bullshit, ne? Es nervt
total,
mich einfach,
ja.
Es nervt mich.
Mich
also,
auch.
Da kannst du international, Frankreich, England, Amerika, Südamerika, Asien, ne? Die Leute, wenn jemand talentiert ist und kreativ, kann er von mir aus singen, tanzen, sie kann Schauspielern Regie führen. Ich finde es doch großartig, wenn jemand den Mut hat, beziehungsweise vielleicht auch die Begabung und das Talent auszuprobieren. Und ich glaube, das ist auch die Message, die man nach draußen geben sollte. Versuch's doch einfach.
Ja.
Ne? Also bevor du sagst, ich mach's nicht, versuch's doch einfach.
Absolut, Steven. Und du weißt, da sind wir ja sowieso, darüber haben wir uns ja auch schon mehrmals unterhalten, so dass das müssen wir auch genauso nach außen tragen, weil genauso ist es auch, ja. Und es ist eben hier manchmal so ein bisschen eben, dass eher mit vorsichtigen, skeptischen Augen auf die Dinge geblickt wird irgendwie. Aber eigentlich ist es großartig und ich finde auch, ja, da ist doch eigentlich wunderbar, wenn die Leute sich ausprobieren und den Mut haben, das überhaupt zu machen, ja. Finde ich auch, ja.
Also finde ich ist ganz wichtig. Gibt es denn etwas neben dem beruflichen Traum, auf die Erfüllung freuen wir uns natürlich alle, berufliche Art und Weise, gibt es denn auch privat etwas, was du dir wünschst für die Zukunft?
Ja.
Oh.
Absolut. Also ich glaube natürlich genau, ja, du, ich wünsche mir natürlich einen Klopf auf Holz, dass, ja.
Mach ich auch.
Ja, gut. Ich wünsche mir das, ich wünsche mir alles Mögliche, aber ich wünsche mir auch, ich merke das. Ich brauche meine Zeit zu Hause. Und je verrückter die Zeiten um uns rum werden, desto wichtiger werden mir, und je älter ich werde wahrscheinlich auch, desto wichtiger sind mir meine Familie, Freundschaften, die es schon lange gibt. Alles Zwischenmenschliche, weißt du. Aber ich glaube ehrlicherweise, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es das, was mich auch immer bei anderen Menschen beeindruckt hat oder das, was mich inspiriert hat. Wenn jemand einfach nur Erfolg hatte, das ist natürlich auch schon einfach, wie soll ich sagen, faszinierend und toll. Aber wenn jemand Erfolg hat und dabei irgendwie die Menschlichkeit durchblitzen lässt, das ist natürlich das Nonplusultra. Und das Menschliche, finde ich, also diese ganzen privaten Sachen, Zeit haben und sich wirklich Zeit nehmen für die Familie und so, das finde ich, spielt eine immer größere Rolle in meinem Leben. Und jetzt gerade hatte ich zum Beispiel eine sehr intensive Zeit mit unserem Sohn, mit Ben, weil Sam gerade in Schottland ist und dreht. Und ich habe das so genossen. Also nicht, dass es nicht auch manchmal herausfordernd war für uns beide, aber ich habe das trotzdem so genossen, da zu sein und ihm beim Wachsen zuzusehen, sozusagen, wenn du so willst. Ja, es war so schön. Und dann habe ich gedacht, ich träume auch einfach ganz simple Träume. Ich träume davon, noch eine Sprache zu lernen, zum Beispiel. Ja, so.
Welche?
Spanisch.
Oh, wow.
Ja, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht, also Chinesisch ist es nicht, aber Spanisch fände ich super, weil wir haben uns nämlich darüber unterhalten, ob er im weiteren Verlauf jetzt eher Spanisch oder Französisch macht. Und Französisch ist ja meine große Liebe und die große Liebe meiner Mutter. Aber Ben möchte unbedingt Spanisch lernen. Dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mit ihm lernen. Ja. Und überhaupt, das ist so mein Traum, auch jetzt mit 46, weißt du, dass jetzt soll nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Und zwar ein cooles, ja. Also ich bin jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, an diesem Punkt, an dieser komischen Lebensmitte, soll es nochmal richtig cool und lustig und neu und neugierig werden. So wünsche ich mir das.
Ja. Ich glaube, das muss man so und so immer die ganze Zeit machen. Ich habe auch die ganze Zeit Bock, noch eine Sprache zu lernen. Ich würde auch gern Spanisch lernen.
Ja, cool.
Ich war jetzt gerade in Paris und habe gedacht, ich würde auch gern Französisch richtig gut können.
Es würde dir dann auch sehr gut stehen, Französisch.
Oui. Oh, das ist ja, du bist ja sehr charmant und aber gerne. Ja, ich nehme das gerne an. Ich würde gerne mit dir noch einmal am Schluss über diesen schönen Film sprechen, den du ja auch vorhin schon angesprochen hast. Bulk, ne?
Ja, genau.
Mit Sam.
Ja.
Erzähl mir nochmal ganz kurz, worum es genau geht, weil das ist ja ein Science-Fiction-Film, soweit ich weiß, ne?
Genau. Es ist ein Science-Fiction-Noir, ja, wenn du so willst. Ich weiß auch gar nicht, wie man da zu der Zusammenfassung kommt, ehrlicherweise. Aber nur kurz als Background sozusagen. Sam hat mit Ben Wheatley, das war der vierte Film, den die beiden zusammen gemacht haben. Und es war der zweite Film, den ich mit den beiden zusammen gemacht habe. Wir haben einen tollen Film mit ihm zusammen gemacht, der heißt Happy New Year, Colin Burstead. Ist natürlich nur was für absolute Filmliebhaber, war kein riesen Kassenerfolg, aber einfach ein super cooler Film. Und deswegen wussten wir sozusagen schon, mit wem wir da auf die Reise gehen, nämlich eben mit Ben. Und es ist ein Sci-Fi-Noir. Wir sind in verschiedenen Dimensionen unterwegs und der Film, wir haben auf Schwarz-Weiß gedreht und wir werden Premiere feiern beim Filmfestival in Edinburgh am 14. August. Und wir sind schon wahnsinnig aufgeregt, sehr gespannt, wie da die Reaktionen des Publikums sein werden. Ja.
Ach, schön. Aber das ist ja toll, mit seinem Lieblingsregisseur zusammenzuarbeiten, mit seinem Lieblings-Ehepartner.
Ja, total.
Und Schauspielpartner, das ist ja. Und vor allen Dingen, ich finde, Ben Wheatleys Karriere ist ja insofern auch total spannend, weil der wirklich so, du hast eben gerade angesprochen, so ganz feine, so Special-Filme gemacht hat. Und dann kommt auf einmal vor 2 Jahren Mac 2.
Ja, genau.
Ja. Mit Jason Statham, wo du sagst, wo kam das denn auf einmal her? Aber das ist ja eigentlich das Geile, oder?
Also total. Ben ist so ein, das ist, und du merkst, also nicht, dass ich jetzt die Definition eines Genies irgendwie unbedingt hinbekommen würde, aber du merkst, dass sein Kopf, dieser kreative Kopf, den er hat, Da ist so viel los einfach, ja. Und er hat ja mit Sam auch Rebecca gemacht, für Netflix irgendwie. Und ich glaube, nach solchen größeren Produktionsarbeiten auch, eben auch nach Mac 2 irgendwie und so, ist es ihm ein inneres Bedürfnis sozusagen, wieder zu seinen eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu dieser Art des Filmemachens, die ja so ganz eben ohne Kompromisse, ohne Studio, ohne Menschen, die dir im Hintergrund sagen, wie du die nächste Szene zu drehen hast, wie das auszusehen hat und so weiter, sondern einfach, wo du deiner eigenen Kreativität absolut freien Lauf lassen kannst. Ich glaube, das ist für ihn so ein Grundbedürfnis und daher kommt es halt in seiner Filmografie zu dieser irren Mischung an zu diesem Potpourri an sehr unterschiedlichen Arbeiten, ja.
Aber ich finde, also für alle, die jetzt zuhören, ihr müsst euch mal ein Foto raussuchen von Ben Wheatley, weil er sieht für mich aus wirklich wie die verrückte Reinkarnation eines englischen Filmregisseurs, weil der hat so, aber auf der anderen Seite, der wirkt auch auf mich so knuddelig. Ich habe den leider noch nie getroffen, aber der wirkt auf mich wie jemand, der wirklich so crazy Ideen hat, auf ja. der anderen Seite aber auch so ganz nahbar ist und mit dem gehst du dann schön abends nach den Dreharbeiten im Pub.
Ja,
oder?
Genau so ist es auch. Und das heißt, du hast, also genau so würde ich ihn auch beschreiben. Ich wusste natürlich auch am Anfang nicht, als wir diesen tollen Film Happy New Year Colin Burster zusammen gedreht haben, da waren wir ein Ensemble, wir waren 20, 21 Schauspieler, so wunderbare Schauspieler, Charles Dance und Bill Patterson und Hayley Squires, also richtig coole englische Wow-Schauspieler. Und wir waren alle so am Set, dachten so, was kommt jetzt als nächstes? Aber er hat eben immer dieses Experimentelle und aber genau, ja, abends geht man dann in den Pub, das ist herrlich, ja. Ja.
Also ich drücke auf jeden Fall ganz doll die Daumen dafür, dass Bike ein großer Erfolg wird. Vor allen Dingen, dass das Edinburgh Film Festival euch da feiert. Zu guter Letzt, danke, liebe Alexandra, wir haben jetzt auf jeden Fall über unterschiedlichste Träume und Perspektiven gesprochen. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Hoffentlich wieder in einem coolen Podcast mit dir, Steven, mit irgendwelchen coolen Filmen, über die wir uns austauschen können. Das
wäre doch schön. Über deine Filme, die du als Regisseurin gemacht hast.
Ja, das wäre natürlich auch sehr, sehr schön. Weißt du, dieses Jahr in Cannes sind Kristen Stewart und ich glaube Melanie Laurent und also es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ihre Erstlingswerke zeigen. Da habe ich gedacht, so, das ist doch wirklich so cool. Irgendwie, ja. Das wäre natürlich total schön, wenn wir in 10 Jahren auch über was sprechen könnten, was ich gedreht habe, ja.
Also ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, dass da eine ganze Menge passiert, über das wir sprechen können. Alexander, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Es war wieder fantastisch, mit dir zu sprechen. Und ich drücke wirklich die Daumen für all das, was dir vorschwebt und vor allen Dingen, dass du weiterhin wirklich ein Vorbild menschlich und auch schauspielerisch für so viele Menschen da draußen bist, weil ich bewundere das immer wieder und ich finde es einfach toll, mit was für einer Klarheit und Positivität du auch an alles rangehst.
Ich danke dir so sehr. Ich danke dir und ich wünsche dir natürlich auch mal alles Liebe, weil du weißt, ich bin ja auch ein Fan und ich finde das so toll, wie du auch auf die Dinge blickst und ich liebe, dass du Film so liebst und ich finde, das merkt man bei allem, was du tust, ja, merkt man, dass du dich da auch immer so total und ganz hineinbegibst und immer da bist für dein Gegenüber. Das finde ich auch ehrlich gesagt eine ganz schöne Seltenheit und ja, ich wünsche dir natürlich auch immer alles Liebe und freue mich immer, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder begegnen, ja.
Ich danke dir, Alexandra. Liebe Grüße an Sam, liebe Grüße an Ben.
Ja.
Und pass auf dich auf.
Ja, du auch auf dich. Alles Liebe.
Tschüss.
Tschüss.